Was wirklich zählt. Was wirklich zählt, das ist die Überschrift über unseren Predigtext heute, zumindest in meiner Übersetzung steht es so darüber. Was wirklich zählt. Und ich habe mir gedacht, bevor wir in den Bibeltext schauen und was Gott uns sagt, was wirklich zählt, schauen wir doch mal in diese Welt und was hier in unserer Welt wirklich zählt. Denn oben auf ist mir als allererstes eingefallen, das ist doch die Gesundheit. Ja, gerade in dieser Zeit, da wird alles getan, was der Gesundheit dient, zumindest der körperlichen. Und der Wunsch, der einem von allen Seiten entgegengebracht wird, bleiben Sie gesund. Wer von euch hat das nicht gehört in diesen 2 Jahren? Wahrscheinlich kann man es nicht mehr zählen. Bleiben Sie gesund. Aber auch schon vor der Pandemie, schon vor Corona, war auch Gesundheit immer ein wirklich hohes und wichtiges Gut. Da gab es auch immer schon den Satz, Hauptsache gesund. Auch das ist etwas, was wir häufig gehört haben. Da wird ganz viel getan für die Gesundheit und auch ganz viel Geld für ausgegeben. Da wird Sport gemacht und die richtige Ernährung und. Und gesunde, starke Menschen, das ist auch das, was bei uns in der Gesellschaft auch als attraktiv gilt, so, ne, mit denen man gerne zusammen ist und den man nacheifert, ja, so wird es uns zumindest auch immer wieder gezeigt und vorgelebt. Was wirklich zählt. Wohlstand und Reichtum, das ist das Nächste, was mir eingefallen ist. Das ist wichtig und erstrebenswert in unserer Welt hier. Dass man es zu etwas bringt, dass man sich etwas leisten kann, dass man unabhängig ist, dass man mithalten kann mit anderen, also Wohlstand. Bildung und Intelligenz, auch das ist etwas, was zählt bei uns. Das hat einen hohen Stellenwert in dieser Welt. Ja? Die Weisen und Gebildeten, die genießen ein hohes Ansehen, sie werden zu Rate gezogen, auf die werden, hört man einfach in dieser Welt. Und dem Gebildeten steht die Welt auch offen, auch offener als anderen. Sie haben mehr und ganz andere Möglichkeiten. Macht und Ansehen. Auch das ist etwas, was anscheinend erstrebenswert ist in dieser Welt, Macht zu besitzen. Denn die Mächtigen, die bestimmen über diese Welt. Sie haben Einfluss und sie haben Ansehen. Zu ihnen wird aufgeschaut und sie werden bewundert in dieser Welt, die Mächtigen. Schönheit ist mir noch eingefallen. Vielleicht auch gerade, weil die nächste Staffel Germany's Next Topmodel gerade begonnen hat. Schönheit. Ja. Das scheint wichtig zu sein. Was tun Menschen nicht alles, um schön zu sein? Ja, wie viel Zeit wird darin investiert und auch wie viel Geld wird investiert, um schön zu sein? Und es gibt auch Studien, dass schöne Menschen es wohl einfacher haben in dieser Welt, dass ihnen manche Türen doch offener stehen als anderen. Als schön sein ein kostbares Gut, dass man sich auch so lange wie möglich erhalten möchte. Ja, und da wird vieles für getan. Was wirklich zählt. In dieser Welt ist es auch so, dass das, was zählt, das, was einem wichtig ist, worauf man stolz ist, ja, worauf man sein Leben baut, dass das auch gezeigt wird. Ja, also früher war es noch die Werbung, vielleicht kennt ihr die noch, mein Auto, mein Haus, meine Yacht, ja, wo 2 Männer zusammen im Restaurant sitzen und sich gegenseitig übertrumpfen mit ihren Luxusgütern. Und heute ist das doch gar nicht viel anders. Heute ist das ja eigentlich ehrlich gesagt noch deutlich mehr durch die sozialen Medien geworden. Dass man irgendwie, dass man sich zur Schau stellt. Also ich zeige, wer ich bin, ich zeige, was ich kann und was ich habe und ich zeige, wie gut ich aussehe. Ja, das zeigen die 1000 Selfies, die gemacht werden und hochgeladen werden. Ich zeige einfach, was ich habe, wer ich bin. Selbstdarstellung könnte man das nennen. Also man preist sich an und seine Fähigkeiten. Irgendwie vermarktet man sich selber. Also wer ist der Stärkste, wer ist der Klügste, die Schönste, die Reichste und so weiter. Und wer da nicht laut genug ich oder hier schreit, der wird gar nicht richtig wahrgenommen. Dann gibt es zahlreiche Talentshows, die zeigen uns auch genau dieses Bestreben, dass man die eigenen Fähigkeiten präsentieren möchte und dass man einfach zeigen will, wie toll man selber doch ist. Manchmal ist es auch wirklich notwendig, sich gut zu verkaufen. Ja, also, dass man wirklich auch manchmal zeigen muss, welche Fähigkeiten, welche Talente bringe ich mit, welche Erfahrung habe ich. Also in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, wer sich da nicht gut darstellt, der hat es einfach auch schwieriger, einen guten Job zu bekommen. Sich zu präsentieren, das scheint in vielen Bereichen in dieser Welt immer mehr zu werden und immer wichtiger zu werden. In der Kirche ist das nicht anders. Wir nennen das Öffentlichkeitsarbeit. Ja? Auch wir werden immer wieder dazu aufgerufen, dass wir doch das, was wir tun, doch irgendwie auch gut darstellen sollen und auch in der Öffentlichkeit zeigen sollen, damit Kirche irgendwie attraktiver und einladender wird. Also, was wirklich zählt, Selbstdarstellung gehört offensichtlich dazu. Was wirklich zählt, kommen wir jetzt zum Predigtext. Der steht beim Propheten Jeremia und umfasst nur 2 Verse. Und es geht darum, was wirklich zählt und wahrscheinlich, das vermutet ihr bestimmt schon, lautet doch die Worte Gottes ein bisschen anders als das, was wir hier in dieser Welt leben. Ich lese aus dem Buch, aus dem Propheten Jeremia, aus dem 9. Kapitel, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude. Nochmal der erste Vers. Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Weisheit, Stärke und Reichtum werden hier genannt. Also Jeremia nennt hier Eigenschaften, die, wie heute auch bei uns, auch damals wichtig waren, eine große Rolle im Leben der Menschen gespielt haben. Dinge, auf die Menschen sich verlassen haben und auf die Menschen ihr Leben gebaut haben. Und der Prophet Jeremia, der hat es generell nicht leicht, weil er ein sogenannter Unheilsprophet ist. Also er sagt den Menschen etwas, was sie nicht hören wollen. Und darunter leidet Jeremia ziemlich. Das kommt auch immer wieder vor, dass er sich darüber beklagt und dass er wirklich richtig leidet. Er muss den Menschen Unheil vorhersagen und diese Menschen wollen das aber überhaupt nicht hören. Denn das Volk Israel ist an sich zufrieden und denkt, es ist doch alles in Ordnung mit uns und mit unserem Leben hier. Es war so, dass einige Zeit vorher der König Josia eine Reform durchgeführt hat, so könnte man sagen. Er hat den Glauben an Jahwe bei dem Volk Israel wieder eingeführt, hat diesen Glauben wieder stark gemacht. Und dadurch hat sich ganz viel verändert. Josia hat sozusagen aufgeräumt, ja, und hat für Ordnung gesorgt. Der Jerusalemer Tempel, der wurde wieder zum Zentralheiligtum für das ganze Land und alle anderen Heiligtümer, die es so gab, Opferhöhen und so weiter, die wurden beseitigt. Also da wurde richtig aufgeräumt. Die jüdischen Feste zu Ehren Jahwes, die wurden wieder eingeführt. Und so war es so, dass dadurch, dass der Glaube an Jahwe, an den einen Gott Israels, wieder stark gemacht wurde, ging es dem Volk Israel auch wieder gut. Also eine gute Zeit brach an. Dem Volk ging es gut. Und dementsprechend sicher fühlte sich das Volk Israel jetzt auch. Ja, also die Menschen damals haben sich gedacht, was soll ihnen denn passieren? Es geht uns doch gut, alles ist in Ordnung. Und so vergingen die Jahre und die Menschen verließen sich immer wieder mehr auf sich selber und vergaßen Gott, Jahwe, den Gott Israels, immer mehr. Und keiner mochte diesem Unheilspropheten zuhören, der eine große Gefahr ankündigte. Jeremia sagte immer, vom Norden her wird eine große Gefahr kommen. Und er hat die Menschen zurechtgewiesen und hat ihnen gesagt, ihr verlasst euch immer nur auf euch selber, auf das, was ihr tut, auf das, was ihr macht, aber nicht mehr auf Gott. Und das wollte keiner hören, klar. Also ich meine, das ist ja irgendwie auch unbequem. Ne? Den Menschen ging es gut und die haben sich gedacht, das ist alles in Ordnung, so, was sollen wir jetzt ändern? Man hätte sich ja irgendwie mit dem eigenen Leben und mit dem anderen, mit dem eigenen Handeln auseinandersetzen müssen. Das böse Erwachen, das kam dann später, ja, als die Babylonier nach Jerusalem kamen, in Jerusalem einfielen, die Menschen deportiert hatten, ins Exil, den Tempel und die ganze Stadt platt gemacht haben. Ja, da ist einfach nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Und erst dann hat das Volk Israel gesehen, dass ihre Weisheit, dass ihre Stärke, dass ihr Reichtum, ihre ganzen vermeintlichen Sicherheiten ihnen überhaupt nichts genützt haben. Gar nichts. Alles war dahin, ihm blieb überhaupt nichts mehr. Nochmal den Vers 22. Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf sein Reichtum. Diese Worte, die Jeremia hier zum Volk Israel sagt, die sagt Gott ja heute auch noch zu uns. Mitten hinein in unsere Welt, in eine Welt, in der Weisheit, Stärke, Macht, Schönheit, Reichtum, all das zählen. Aber auch mitten hinein in eine Zeit, in der wir ja noch einmal mehr zu spüren bekommen, dass diese Dinge nicht wirklich tragen, dass sie nicht stabil, dass sie nicht andauernd sind. Die Pandemie hat uns das noch einmal mehr gezeigt, finde ich, dass wir nicht weit kommen mit unserer Stärke, mit unserer Weisheit und mit unserem Reichtum. Trotz allem, was wir sind und was wir alles können, hat uns diese Pandemie doch seit 2 Jahren völlig im Griff. Auch mit all den klugen Menschen, die es bei uns gibt, die forschen und die entscheiden, mit all dem Geld, das wir haben, das in all das hineingesteckt wird. Und doch 2 Jahre lang stecken wir schon mitten im Griff dieser Pandemie. Und auch unabhängig, ganz unabhängig von dieser Zeit, von dieser Pandemie, merken wir doch immer wieder, wie brüchig unsere Sicherheiten sind. Da passiert etwas und plötzlich sind all diese Sicherheiten weg. Die plötzliche Krebsdiagnose, die das ganze Leben einstürzen lässt, wie so ein Kartenhaus. Oder der Ruhestand, der den Mächtigen und Einflussreichen plötzlich unwichtig und unbedeutend macht, weil er plötzlich nichts mehr zu sagen hat. Oder wenn man mit der Zeit erkennt, dass Schönheit vergänglich ist, zumindest Schönheit so, wie das gängige Schönheitsideal es einem vorschreibt. Wir bauen uns unser Leben und planen uns unseren Weg und wiegen uns in Sicherheit. Ja, wir sind stolz darauf, was wir können und was wir erreicht haben, was wir vorweisen können. Wohlstand, Bildung, Ansehen, Macht und zeigen das der ganzen Welt. So tut man das ja heute. Doch immer wieder gibt es Zeiten, es gibt Ereignisse, es gibt Veränderungen, die uns zeigen, dass all das nicht trägt. Dass all das von einem Moment auf den anderen zu Bruch gehen kann. Dass all das nicht das ist, was zählt. Die Israeliten haben das in der schweren Zeit im Exil gespürt. Da haben sie das wirklich zu spüren bekommen, dass nichts, worauf sie gebaut hatten, worauf sie sich verlassen haben, getragen hat. Nichts davon. Viele von uns merken das in dieser Pandemiezeit jetzt ganz besonders. Andere in ganz persönlichen Krisen. Und das deutlich wird, aber auch, wenn wir einen Blick auf diese Welt ein bisschen über unseren Tellerrand hinauswerfen, dann sehen wir all das Leid, wir sehen auch all die Unsicherheiten. Wir sehen, dass unsere sogenannten Sicherheiten, dass die nicht tragen. Weisheit, Stärke, Reichtum, all das trägt nicht. Vielleicht über eine gewisse Zeit hinweg, aber nicht dauerhaft. Das ist nicht das, was zählt und das ist auch nicht das, worauf ich stolz sein kann. Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit. Der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf sein Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schärft. Denn diese machen mir Freude. Der zweite Vers. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude. Jeremia spricht die Worte Gottes hier ganz deutlich aus. Erkennt, dass alles, was ihr habt und alles, was ihr könnt, alles, was ihr vorweisen könnt, worauf ihr stolz seid, doch letztlich von Gott kommt. Gott allein ist es, der euch zu all dem gemacht hat, was ihr seid. Und Gott allein ist es somit, der zählt, auf den ich bauen kann, dem ich vertrauen darf und zwar in allen Zeiten. Er ist es, auf den ich stolz sein kann, den ich rühmen und loben kann, nicht meine eigenen Fähigkeiten, sondern Gott ist es, den ich rühmen kann. Der Fokus, also mein Blick, ist verschiebt sich, also in diesen 2 Versen verschiebt er sich ganz stark. Weg von meinem Leben mit meinen Fähigkeiten und meinen Eigenschaften, die ich irgendwie vorweisen kann, hin zu Gott. Zu seinen Eigenschaften, zu seinen Fähigkeiten, zu dem, was er ist. zu seiner Güte, seinem Recht und seiner Gerechtigkeit, so schreibt Jeremia es hier. Also, mein Blick wandert weg von mir hin zu Gott. Und wenn ich das so nebeneinander stelle, also mich und mein kleines Leben neben diesem großen Gott, dann ist es doch irgendwie absurd, was wir tun, oder? Also es ist mir nochmal so aufgegangen, wie verrückt es eigentlich ist. Da drehen wir uns um uns selber. Ja? Also ich drehe mich um mich selbst und um mein kleines Leben und bin stolz auf meine Fähigkeiten, die ich habe und auf das, was ich möglicherweise erreicht habe und stell das zur Schau. Und genau darauf verlasse ich mich, genau darauf baue ich mein Leben. Und neben mir ist dieser Gott, der unendlich mächtig ist, der allwissend ist, absolut gerecht und glaubwürdig, ja, und sogar dazu auch noch voller Liebe und Barmherzigkeit. Und dieser Gott, der interessiert sich sogar noch für mich. Für mich und mein kleines Leben. Wie verrückt ist das denn? Und er möchte ein Teil meines Lebens sein. Er bietet mir an, dass ich alles, was schwer ist, alles, was mich belastet, dass ich ihm das geben kann. Und er bietet mir an, dass ich ihm vertrauen darf und dass ich all meine Hoffnung auf ihn setzen darf. Und er gibt mir die Möglichkeit, ein sinnvolles Leben zu führen, auch hier in dieser Welt. Und wenn ich mir das überlege und wenn ich mir irgendwie das auch nur versuche, ansatzweise irgendwie begreiflich zu machen, wie verrückt ist es, dass ich mich noch um mich selber drehe? Wie verrückt ist, dass ich mich auf meine eigenen Sicherheiten verlasse, dass ich darauf mein Leben baue? Und wie verrückt ist es, dass mir all das so wichtig ist, was hier in dieser Welt anscheinend so wichtig ist, worauf wir bauen sollen? Nochmal den zweiten Vers. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft, denn diese machen mir Freude. Das heißt, klug und weise ist es, oder ist der, der nicht auf seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Stärken setzt, sondern auf Gott. Auf Gott, den Herrn, der alles in seinen Händen hält. Da geht es dann nicht mehr um uns, sondern es geht um Gott. Es geht darum, auf ihn zu vertrauen. Darauf und nur darauf kommt es an. Das ist das, was zählt. Und das versucht Jeremia seinem Volk damals im Namen Gottes klarzumachen. Und das ist etwas, was uns heute ja ganz genauso noch betrifft. Vertraut auf Gott, sagt Jeremia. Vertraut auf Gott. Er ist es, der euch in allem tragen kann. Auch dann, wenn ihr am Ende seid. Auch dann, wenn ihr nichts mehr vorzuweisen habt. Auch dann, wenn um euch herum alles zusammenbricht. Gott ist da. Gott bleibt da. Er ist der feste Halt. Und er sollte die oberste Priorität in eurem Leben haben. Der Herr, unser Gott, der Erlöser, der barmherzig ist und gerecht. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das nicht ganz so einfach, dieses Vertrauen. Wir tun uns schon schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Ganz häufig ist es auch nicht einfach, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen auch in allem, was wir auch vielleicht persönlich erlebt haben. Dass wir ihm vertrauen in allem, auch wenn wir in diese Welt schauen und all das, was nicht in Ordnung ist, was schwer ist und leidvoll. Das ist nicht einfach. Auf Gottes Gerechtigkeit zu vertrauen, auch in allen Missständen in dieser Welt. Oder auf seine Liebe zu vertrauen, auch in all dem Leid, was man vielleicht auch persönlich durchmachen muss. Das ist herausfordernd. Gerade auch in Zeiten, in denen wir Gott vielleicht nicht sehen und nicht spüren und nicht erkennen im eigenen Leben. Und das sind Zeiten, die immer mal wieder kommen können. Gott sagt hier aber durch Jeremia, worum es geht. Er sagt uns, wie das Vertrauen auf ihn aufgebaut werden kann und wie es gelingen kann. Er sagt es in diesem zweiten Vers. Da sagt er, wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Dass er wirklich klug ist und mich kennt. Es geht darum, Gott zu kennen. Das ist der Schlüssel für das Vertrauen zu ihm. Denn wir können ja auch nur jemandem wirklich vertrauen, wenn wir ihn kennen. Ja? Ansonsten wird es schwierig, jemand völlig Fremdes zu vertrauen. Gott zu kennen, darum geht es. Und was das genau bedeutet, Gott zu kennen, das zeigt uns dieses Wort, was hier im Hebräischen steht, also in der ursprünglichen Bibel. Dieses Wort, was wir mit kennen übersetzen. Im Hebräischen heißt es ja da. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Vor allem sind es aber zwei Dinge, die hervorstechen, die dieses Wort ja da ausdrücken und meinen. Zum einen bedeutet es anerkennen. Anerkennen. Das heißt, ich lerne Gott kennen, wenn ich anerkenne, wer er ist und was er kann. Jeremia schreibt, dass ich weiß, dass er der Herr ist, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Das heißt, es geht darum, dass ich Gott als den Herrn und Schöpfer dieser Welt anerkenne. Dass ich anerkenne, dass er alles geschaffen hat. Dass er alles lenkt und dass er alles in seiner Hand hält. Dass ich anerkenne, dass er einen Plan hat mit dieser Welt, mit uns Menschen. Dass er diesen Plan verfolgt und dass er die Kontrolle behält in allem, was hier passiert. Dass ich anerkenne, dass er gerecht ist und dass er es ist, der Gerechtigkeit schaffen wird. Und er es gut mit uns meint. Und anerkenne, dass er gütig und barmherzig ist. Und dieses Anerkennen betrifft nicht nur Gott als den Herrn über die ganze Welt, als Schöpfer dieser Welt, sondern auch als Gott als meinen ganz persönlichen Herrn in meinem kleinen Leben, dass ich ihn auch als meinen persönlichen Herrn anerkenne, dass ich ihm die Kontrolle über mein Leben überlasse, dass ich ihm mein Leben anvertraue, es in seine Hand lege. Denn Gott hat nicht nur das ganze Universum, diese Welt und das Universum geschaffen, sondern auch jeden Einzelnen von uns mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Kreativität. Und das ist ja das Verrückte, dass er tatsächlich jeden Einzelnen von uns kennt. Die Bibel sagt, er kennt jeden Einzelnen von uns so gut, dass er sogar weiß, wie viele Haare er oder sie auf dem Kopf hat. Also Gott kennt uns durch und durch. Dass ich also Gott als meinen persönlichen Herrn anerkenne. Und das ist mehr als ein wörtliches Bekenntnis, ja, dass ich vielleicht einmal sage, okay, Gott ist mein Herr, sondern es geht darum, dass ich das in meinem Leben und in meinem Handeln auch immer wieder umsetze und es zeige, dass ich immer mehr so lebe, wie Gott es sich von mir wünscht und Gott es mir auch vorgelebt hat. Anerkennen, also Gott als meinen Herrn anzuerkennen. Und zum anderen bedeutet das Verb erkennen. Erkennen, das meint im Alten Testament jetzt was anderes als das, was wir jetzt sagen würden, dass ich jetzt irgendwie auf der Straße jemanden von Weitem erkenne und weiß, wer es ist und vielleicht irgendwie so ein paar Einzelheiten über diesen Menschen weiß. Das meint das Alte Testament hier nicht mit Erkennen. Erkennen ist im Alten Testament etwas ganz Inniges und was ganz, ganz Intensives. Es drückt eine ganz tiefgehende Beziehung aus, in der zwei Menschen sich wirklich kennen. Und einander vertrauen und einander lieben. Darum geht es beim Erkennen. Und dieses innige Verhältnis, das dieses Wort ausdrückt, das geht so weit, dass es auch verwendet wird im Alten Testament, wenn zwei Menschen miteinander schlafen. Also, wenn da steht, dass im ersten Buch Mose steht, dass Adam erkannte seine Frau, dann geht es um nichts anderes, als dass die beiden miteinander geschlafen haben. Also, erkennen, das ist etwas ganz Intensives, was ganz Intimes. Und das heißt, wenn ich Gott erkenne, dann geht es um ein vertrauensvolles, ein inniges Verhältnis. Es geht um eine Liebesbeziehung. Da bin ich mit allem, was ich bin und was ich habe, ganz bei Gott. Und da vertraue ich ihm voll und ganz und lasse mich auf ihn ein. Und da kann ich auch so zu ihm kommen, wie ich bin, mit all meinen Schwächen und all meinen Fehlern, die man in dieser Welt ja nicht unbedingt zeigen möchte. Bei Gott darf ich das. Ganz offen und ehrlich, da brauche ich mich nicht selbst darzustellen, da muss ich nicht irgendwie performen, sondern darf ganz ich sein, wenn ich Gott erkenne in dieser ganz innigen Beziehung. Und da lerne ich Gott immer besser kennen und komme ihm immer näher und näher. Und da kann ich ihn als Mittelpunkt meines Lebens erkennen. Und ich höre auf, mich um mich selbst zu drehen, sondern fange an, mich um ihn, um Gott zu drehen. Darum geht es, wenn ich Gott kennenlerne und ihn immer mehr kenne. Einmal anzuerkennen, was er ist und wer er ist, ja, und ihn voller Ehrfurcht und voller Staunen und voller Lob zu betrachten. Und mit ihm in Beziehung zu sein, ihm immer näher zu kommen, seine Liebe und seine Güte zu erleben und zu erwidern. Ganz persönlich und ganz intensiv. Und Gott hat uns eine ganz wunderbare Möglichkeit gegeben, ihn kennenzulernen, ihn wirklich kennenzulernen, und zwar durch Jesus. Jesus selbst sagt es im Johannesevangelium zum Thomas. Lese ich einmal vor. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus ist unser Weg zum Vater. Er ist unsere Möglichkeit, Gott zu kennen, weil Jesus uns ganz nahe kommt. Und wir können Jesus so gut kennenlernen, ja, so sehr anerkennen und erkennen, dass wir dadurch auch Gott erkennen können und dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen dürfen. Das heißt, wenn wir Jesus kennen, kennen wir auch Gott. Also zum Beispiel die Evangelien in der Bibel immer wieder zu lesen, immer wieder die Geschichten und die Worte von Jesus zu lesen, das kann uns helfen, Jesus immer noch mehr kennenzulernen, immer noch mehr von ihm zu erfahren und dass die Beziehung, dass das Erkennen immer intensiver wird. Und so erkennen wir auch Gott durch Jesus. So, noch einmal unser kurzer Predigttext. Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf seinen Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt. Dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft, denn diese machen mir Freude. So spricht der Herr. Diese machen mir Freude, sagt Gott hier. Und auch wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns freuen, dass wir so einen großartigen Gott haben. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir ihn kennen dürfen. Dass wir ihn anerkennen dürfen, dass wir ihn erkennen dürfen und auch immer noch näher kennenlernen dürfen. Und dafür dürfen wir uns rühmen. Von ihm dürfen wir erzählen. Und so ist es kein Eigenlob, ja? Und so ist es auch keine Selbstdarstellung mehr, sondern es geht um Gottes Lob. So geben wir ihm die Ehre. Denn das ist es, was zählt. Und Gott ist es, der trägt, der dauerhaft und ewig trägt, ganz egal, was passiert. Und so schließe ich mit einem Gebet aus dem Psalm 74, der, wie ich finde, das ganz schön ausdrückt. Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Wen habe ich denn im Himmel? Bei dir zu sein ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer. Ich aber bekenne, Gott nahe zu sein ist gut für mich. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich gerne erzählen. Amen.